Meine lieben Glaubensgeschwister, liebe Gäste, Freunde der Gemeinde, ich freue mich, dass wir heute unter Gottes Wort auch hier zusammen sein können. Es ist ein Risiko für mich, wenn ihr am letzten Sabbat schon, was ich erst später gehört hatte, eine Predigt über biblische Berge gehört habt, schon wieder das Thema zu haben, wenn Berge in Bewegung kommen. Aber ich denke, dass ich Bruder Imhoffs und meine Gedanken doch wahrscheinlich kaum berühren werden. Aber naja, so sind halt die Zufälle. Ja, wir alle bedürfen von Zeit zu Zeit der Stärkung. Das ist eine Binsenwahrheit. Wir freuen uns über ein unerwartetes Lob, das uns aufbaut. Wir sind dankbar für einen kühlen Trunk an einem heißen Tag, der uns stärkt. Wir schätzen eine freundliche, praktische Unterstützung dann, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Und natürlich fühlen wir uns gestärkt durch die Zuneigung einer Person, die uns nahesteht. In diese Bedürfnislage hinein wenden sich viele Zeitschriften mit ihren Ratgeberseiten an uns. Sie versprechen uns Stärkung von Seele und Geist, wenn wir ein bestimmtes Mittel einnehmen oder eine gewisse Verhaltensweise üben. Es wird uns ungebeten mehr Rat gegeben, als wir jemals verdauen können. Das aber hindert nicht, dass wir in Krisensituationen doch sehr oft ratlos sind und weder Weisung noch innere Stärkung von dieser Seite erfahren. Um eine Stärkung ganz besonderer Art baten einst die Jünger Jesu. Das lesen wir in Lukas 17, Vers 5. Da steht, es ist nur praktisch ein Satz zunächst mal, die Apostel sprachen zu dem Herrn, stärke uns den Glauben. Als sie sich mit dieser Bitte an Jesus wandten, wie sie uns in Lukas 17, Vers 5 berichtet wird, dann mögen sie im Zusammenhang mit Matthäus 17 an eine Situation gedacht haben, die ihnen wohl sehr peinlich gewesen war. Jesus ist mit drei Jüngern auf einen Berg gestiegen. In seiner Abwesenheit kommt ein Mann mit einem dringenden Anliegen zu ihnen. Sein Sohn leidet offenbar unter epileptischen Anfällen und da kein Arzt ihm helfen kann, wendet er sich nun an die Jünger Jesu. Eigentlich will er ihren Meister sprechen, aber der ist nicht da. Die Jünger bemühen sich ebenso redlich wie erfolglos darum, dem Sohn zu helfen. Doch sie können ihn nicht von seinen Anfällen befreien. Ihre Vollmacht reicht nicht aus. Glücklicherweise kommt Jesus vom Berg zurück, bevor der Vater enttäuscht umkehrt. Und nach Markus 9 in den Evangelien, da hat Jesus ein kurzes Gespräch mit ihm, in dessen Verlauf der Vater nach den Erlebnissen mit seinen Jüngern frustriert zu ihm sagt, wenn du etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Zu Jesus wird gesagt, wenn du etwas kannst, dann erbarme dich unser. Jesu Antwort darauf ist einzigartig. Er geht sofort darauf ein, er sagt, du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Damit hebt Jesus den persönlichen Glauben, das bewusste Vertrauen zu Gott also, auf eine Stufe, die alles andere überragt. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Wer mit diesem Gott und mit seinem Sohn Jesus Christus eine feste Beziehung eingeht, dem sind also keine Grenzen gesetzt. Einer der Jünger der in dieser Weise ganz fest mit seinem Herrn verbunden lebte, war Johannes. Und der hat diese Überzeugung später in überzeugender Weise vermittelt. Er schreibt, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Ja, solch einen Glauben müsste ich haben, durchfährt es den Vater. Und er schreit auf, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Auf dieses Bekenntnis hin erlebt er die Befreiung vom Kranksein seines Jungen, der eben noch nach einem seiner Anfälle wie tot dargelegen hatte. Jünger sind dabei, wie der Vater vom Mangel des Glaubens zur Fülle gebracht wird, gewissermaßen in einem Augenblick. Es muss sie überwältigt und ebenso nachdenklich gemacht haben. Jesus konnte helfen, wir nicht. So mag es in ihnen rumort haben. Und so fragen sie, als sie mit dem Herrn wieder allein sind, warum konnten wir ihn, jenen bösen Geist, wie man damals dachte, nicht austreiben? Jesus sagt ihnen frank und frei, wegen eures Kleinglaubens. Und das ist entwaffnende Offenheit. Worauf sich Jesus bei ihnen mit dem Hinweis auf Kleinglauben bezogen hat, das muss offen bleiben. Aber er gibt ihnen ein Maß, an dem sie und an dem wir auch gewissermaßen sehr zu kauen haben. Das lesen wir Matthäus 17, 19 und 20. Er sagt, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen zu diesem Berge, hebe dich dorthin, so wird er sich heben und euch wird nichts unmöglich sein. Und damit sind wir beim Thema, wenn Berge in Bewegung kommen. Von dieser Aussage Jesu leitet sich ja das Wort vom Berge versetzenden Glauben ab. Was hat es damit auf sich? Ist solche Art Stärkung des Glaubens auch ein realistisches Ziel? Bin ich durch solche Erwartung nicht hoffnungslos überfordert? Beziehungsweise kann ein Berge versetzender Glaube auch für mich nahe an die Realität kommen? Naja, zunächst haben wir es hier mit einer Bildrede Jesu zu tun, ähnlich dem Hinweis mit dem Kamel, das durch ein Nadelöhr gehen muss, an die Pharisäer gerichtet. Der Ausdruck Berge versetzen ist aber bis heute sprichwörtlich geworden für, dass man unmöglich Scheinendes doch irgendwie in Gang bringt. Schon zur Zeit Jesu sollen die Schriftgelehrten einen Mitgelehrten, der in einem Streitgespräch mit ihnen seine Ansichten vertrat und zwar gegen alle Einwände zum Sieg brachte, sie sollen diesen Gelehrten einen Bergentwurzler genannt haben. Und doch wirkt natürlich der Begriff Berge versetzen außerordentlich fremdartig auf uns. Es geht wohl nach dem Neuen Testament zu unterscheiden zwischen dem Kleinglaube und dem kleinen Glauben. Ich wage einfach mal, diese Unterscheidung zu treffen. Kleinglaube ist nach der aramäischen Sprache, das war ja auch die Muttersprache Jesu, ein Glaube, der in sich schwankt, der keine Sicherheit in sich birgt. Er kann auch eine Anwandlung von Unglauben sein, wenn es zur Krise kommt, etwa wie in der Geschichte von der Stillung des Sturmes, als die Jünger Jesu auf dem See Genezareth waren und da kamen Fallwinde. Sie waren Fischer, sie konnten mit solchen Stürmen, plötzlich auftretenden Stürmen auf dem See durchaus umgehen. Aber diesmal schlug das Boot voll Wasser, man musste ans Kentern denken und Jesus schlief ruhig im Boot. Und dann fragen sie ihn, Meister, hilf uns doch. Siehst du denn, dass wir verderben? Du musst was tun hier. Und da sagt dann Jesus, er bedroht den Wind und es wird ganz ruhig auf dem Wasser. Seine Freunde fragt er aber danach, ihr Kleingläubigen, wohlgemerkt, warum seid ihr so furchtsam? In den Paralleltexten bei den Synoptikern fragt Jesus, was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Oder könnt ihr noch fragen, ist euch denn der Glaube in dieser Situation völlig abhanden gekommen? Dem wagemutigen Petrus, der wie Jesus auf dem Wasser gehen will und dann vor einer großen Welle einbricht, den ermahnt er, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Um eine Klarstellung von Kleinglauben handelt es sich auch bei jener erdachten, lustigen Geschichte, die ich eben mal erzählen will. Da ist ein Bergsteiger, Bergkletterer, der von einem Fels, einer Felsklippe abrutscht, angesichts einer tiefen Schlucht vor sich. Beim Absturz kann er sich gerade noch an einem Zweig, der aus dem Felsen herausragt, festhalten. Dort hängt er nun über 300 Meter oberhalb des Bodens dieser Schlucht. Voller Angst sieht er den winzigen Zweig. Er sieht auf den riesigen Abgrund und er spürt, wie seine Kräfte nachlassen. In seiner Todesangst schreit er zu Gott, Gott, wenn es dich gibt, rette mich und ich will an dich glauben. Und er ruft das immer wieder, Gott, wenn es dich gibt, ich will an dich glauben, dann rette mich. Nach einer Weile schien er eine mächtige Stimme durch die Schlucht dröhnen zu hören. Das sagen alle Menschen, wenn sie in großer Not sind. Nein, Gott, rief der Mann, ich bin nicht wie die anderen. Ich will wirklich an dich glauben. Hilf mir doch bitte. Gut, ich werde dich retten, sagt die Stimme. Lass den Zweig los. Ich werde dich auffangen und bewahren. Den Zweig loslassen? Bin ich verrückt? Schreit der Mann und damit bricht die Geschichte ab. Wir wissen nicht, was dann gedachterweise geschehen ist. Nun, dem Kleinglauben, der nach Jesu Verständnis mit einer Phase des Nichtglaubens bzw. Nichtvertrauens verglichen werden kann, steht der kleine, der schwach entwickelte Glaube gegenüber. Jesus vergleicht diesen kleinen Glauben mit der Winzigkeit eines Senfkornsamens. Und dieses Samen kann, wenn es in die Erde gelegt wird, groß wie ein kleiner Baum werden. Es kann also im Bilde gesprochen Berge versetzende Kraft in sich bergen. Nun, der kleine Glaube ist demnach entwicklungsfähig. Wenn wir Gott kein Ding unmöglich ist, dann heißt Glauben oder Vertrauen, mit der Macht des allmächtigen Gottes auch wirklich zu rechnen. Gerade dort, wo nach Menschenmeinung nichts mehr zu hoffen ist, wo die Berge, die hohen Berge, die Rettungssituation verstellen. Dieser kleine Glaube rechnet wohl mit der eigenen Unfähigkeit und Unwürdigkeit, wie es bei jenem Vater mit dem epileptischen Knaben war. Und einem solchen Menschen kann geholfen werden. Und wir sehen uns daran auch wiedergespiegelt. Dieser kleine oder Senfkorn-Glaube ist etwas anderes als der in sich schwankende und substanzlose Kleinglaube, der hauptsächlich von rationalen Zweifeln bestimmt wird. Unser verstorbener evangelischer Theologe und Schriftsteller Helmut Thielicke hat einmal geschrieben, unser Glaube lebt nicht von den Berichten der Wunder. Wir leben vom Wort des Herrn. Wir glauben auch nicht an die Auferstehung, sondern wir glauben an den Auferstandenen. Wir glauben nicht an Wunder, sondern wir glauben an den Herrn, der Wunder tut, der unser Leben zu wenden vermag, der uns alle Dinge neu sehen lässt und der heute mit seinen Wundern, seiner Behütung und seinen unbegreiflichen Führungen zur Stelle und uns zur Seite ist. Als Jüngern den Herrn baten, stärke uns den Glauben, muss ich Ihnen all dies vor Augen gestanden haben, wovon wir vorhin geredet haben. Es waren ja Ihre Erlebnisse. Welche Erwartungen mochten Sie dabei gehabt haben? Und was bewegt uns bei solch einer Bitte? Jesu Antwort darauf in Matthäus 17, die erscheint uns reichlich herb. Er sagt ihnen dasselbe wie nach der Begegnung mit jenem Vater: Wenn ihr Glauben hättet, so groß wie ein Senfkorn. Er sagt hättet. Er spricht also im Konjunktiv. Das klingt schon irgendwie niederschmetternd, war aber nach den Berichten im Evangelium gerade zum Ende des irdischen Weges Jesu eine Tatsachenschilderung. Von Berge versetzen im Glauben keine Rede. Wir fragen uns, geht Jesus hier vielleicht mit dem noch zart entwickelten Pflänzchen des jungen Glaubens doch zu hart ins Gericht? Fordert er einen riesengroßen Glauben, zu dem damals die Voraussetzungen fehlten? Fordert Gott diesen Glauben auch noch heute? Und wir merken, uns fehlen auch die Voraussetzungen dazu. Der auch bereits verstorbene baptistische Theologe Fritz Rienecker hilft sich und uns bei seiner Auslegung dieses Textes in Matthäus 17 damit, dass er an eine besondere Art des Glaubens denkt, etwa wie der Apostel Paulus in seinem Hohelied der Liebe in 1. Mose 13, Vers 2 sie anspricht. Er sagt da: Und hätte ich allen Glauben, so dass ich Berge versetzen könnte, und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Ich glaube, damit weist uns der Apostel Paulus einen sehr direkten Weg. Er macht die Agape, die mitmenschliche Christenliebe, zum Maß für eine erfolgreiche, gesegnete Glaubenskraft. Auf einen österreichischen Heimatdichter des vergangenen Jahrhunderts, Karl Heinrich Waggerl, geht folgende Aussage zurück: Der Glaube versetzt Berge, der Zweifel erklettert sie. Als ich auf dieses Wort per Zufall stieß, hat es mich doch recht nachdenklich gemacht. Der Glaube versetzt Berge, der Zweifel erklettert sie. Der Schriftsteller setzt also Glaube und Zweifel gegeneinander. Das kennen wir auch aus der Heiligen Schrift. Aber seine Anwendung, die er hier macht, ist doch nachdenkenswert. Wo der Glaubende also unbedingt mit Gottes Macht zu rechnen, lernen muss und auch gelernt hat vielleicht, die für ihn gerade in sehr schwierigen Lagen sich als Berge versetzend auch erwiesen hat, da will der Zweifler alles genau erklären. Er klettert gewissermaßen auf den Berg der Schwierigkeiten hinauf und das unter großen Mühen, um aus eigener Kraft und Weisheit Lösungen anzustreben. Das macht sein Ego durchaus befriedigen, bringt ihm aber dem Bewältigen der Probleme nicht wirklich näher. Der Glaubensmensch dagegen erkennt von vornherein, dass in für uns ausweglosen Lagen Gott helfen kann. Und so wendet er sich in tiefer Vertrauensbereitschaft an ihn, nach seinem Willen doch auch das Unmögliche zu schaffen. Haben wir Mut zu einem solchen Gebet? Unsere Gebete bewegen sich doch häufig mehr im allgemeinen Rahmen. Aber haben wir den Mut, Gott um etwas unmöglich Scheinendes, wirklich was Dringendes, und nicht nur für mich, sondern auch für andere Dringendes, haben wir den Mut, darum zu bitten? Und haben wir sofort im Hinterkopf den Gedanken, naja, wenn das also nicht passiert, dann bin ich enttäuscht. Dann erlebe ich den sogenannten Downfall. Ich meine, wir dürfen lernen, auch vom Evangelium her, auch von dem, was Jesus über Berge versetzenden Glauben sagt, wir dürfen lernen, dass hier Möglichkeiten für uns bestehen. Wir denken etwa an eine sehr schwere, vielleicht zum Tode führende Krankheit. Wir denken an Existenzbedrohungen. Dort kann auf unsere Bitte hin, für uns und auch für andere, Gott wirklich unmöglich scheinendes möglich machen. Kann also Berge versetzen. Solange wir unser Leben führen, steckt immer beides in uns, auch wenn wir gläubig sind. Wir möchten aus eigener Kraft erkennen, abwägen und handeln, auch dort, wo uns Grenzen gesetzt sind. Und kommen häufig erst viel später dahin, ganz bewusst die Dinge Gottes wissenden und fürsorgenden Händen zu überlassen. Diese uns bekannte Not sollte uns der eindringlichen Bitte, Herr, stärke uns den Glauben, innerlich näher bringen. Dass das Wort Glaube in der Heiligen Schrift eine grundlegend andere Bedeutung hat als das landläufige Glauben, das man auch mit meinen oder für Wahrheiten wiedergeben könnte, das muss, glaube ich, hier in diesem Rahmen nicht erörtert werden. Beim Glauben geht es um den Urgrund des Evangeliums, um die Annahme des Opfers Jesu Christi als Lösegeld für meine Schuld. Es geht um die Glauben daran, dass er der Auferstandene ist und der Wiederkommende ist und diese Weltzeit zu Ende bringen wird. Den Jüngern war klar, dass Jesus Christus der Sohn des lebendigen Gottes ist. Das war das Bekenntnis des Petrus. Und auf diesem Bekenntnis des Petrus sollte sich die damalige und natürlich auch die heutige Gemeinde aufbauen. Den Jüngern war ebenfalls klar, dass Jesus Worte des ewigen Lebens als Verkündigung weitergab. Wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Diese Grundlagen standen für die Jünger in klarem Licht, sodass Petrus in der Zurückschau auf sein Zusammensein mit Jesus den späteren Gläubigen, seinen Gemeinden mitteilen kann, wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Wir haben es erlebt, wie Jesus war, wie Jesus gehandelt hat und wie Jesus geglaubt hat. Bei der Bitte um die Stärkung des Glaubens, so meine ich also, muss es für die Jünger mir darum gegangen sein, die Kraft des Glaubens, die Jesus offenbarte, auch für sich zu bekommen und weniger die Inhalte des Glaubens. Ich denke, die waren ihnen schon so weit vertraut. Jesus lebte ihnen tatsächlich täglich vor, wie er seinem Vater im Himmel vertraute und in seinem Namen Vollmacht über Sünde, Krankheit, dämonische Beherrschung und anderes ausübte und die Betroffenen zum Glauben führen konnte. Diese Vollmacht vertraute Christus auch bis zu einem gewissen Grade seinen Jüngern an, als er sie ausschickte, das Evangelium in Galiläa in den umliegenden Ortschaften zu verbreiten. Sie sollten mit dieser Botschaft vom Heil unsaubere Geister austreiben, sowie Krankheiten und Gebrechen heilen können. Das also tun können, was sie bei der Verklärung Jesu, wo er auf dem Berg war und dann zurückkam, nicht hatten tun können. In Lukas 10 wird uns berichtet, dass der erweiterte Jüngerkreis, es geht ja auch um die 70, nach Tagen wieder zurückkam, voller Freude über das, was sie um Gottes Willen an den Menschen tun konnten. Jesus gibt darauf ihrer Freude die richtige Wegweisung. Rühmt euch nicht dessen, dass euch selbst die Mächte des Bösen untertan sein mussten. Freut euch aber darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Das ist letztlich bei allem Handeln aus dem Glauben heraus das Wichtigste, so meine ich. Unser Glaube kann deshalb immer wieder neu erstarken, weil wir sozusagen die himmlische Anbindung haben, um sie wissen. Und von daher dürfen wir ebenso mutig wie auch glaubensvoll in Krisensituationen bei uns und auch bei anderen Menschen bitten, Herr, stärke mir den Glauben. Auch jetzt in dieser besonderen Situation. Herr, du kannst Großes tun. Herr, lass es geschehen. Wir werden erleben, wenn wir uns so Gott zur Verfügung stellen, dass uns Aufgaben zuwachsen werden. In Gemeinde und Familie, in der Schule, am Arbeitsplatz, etwa auch im Bekanntenkreis. Andere merken, werden an uns merken, dass wir überzeugt von dem sind, was wir glauben, und dass wir aus dieser Überzeugung heraus mitfühlend und auch zielbewusst handeln können. Glaubenskraft ist eine Sache, die wie der Strom unbegrenzt abrufbar ist. Und wir dürfen gewiss sein, dass es bei der Weiterleitung des Segens von oben her keine Stromsperre geben wird. Ich möchte meine Predigt abrunden mit einem Wort von Axel Kühner. Es ist ein Wunder, wenn jemand den Weg des Glaubens beginnt. Es ist noch ein größeres Wunder, wenn er in allen Lebenslagen auf diesem Wege bleibt. Und es ist das größte Wunder, wenn er, vielleicht erschöpft und verbraucht, das Ziel des Glaubens erreichen wird. Paulus sagte den Philippern, ich bin gewiss, das Werk, das Gott bei euch begonnen hat und das ihr im Glauben verfolgt habt, dass er dieses Werk bei euch und in euch zum Abschluss bringen wird. Das ist eine gute Verheißung, auch für uns. Lasst uns danach leben. Amen.